Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Erdstöße erreichten die Stärke 7,2 und 7,5. In der Nacht hat in Venezuela kurz hintereinander zweimal die Erde gebebt und große Teile des Landes in ein Katastrophengebiet verwandelt. Das Epizentrum lag an der Karibikküste, etwa 150 Kilometer westlich der Hauptstadt Caracas, die ebenfalls schwer betroffen ist. Nach offiziellen Angaben wurden bisher 164 Tote geborgen, etwa 1000 Menschen wurden verletzt.
Aus der Luft wird das Ausmaß der Katastrophe besonders deutlich. Bilder aus La Guaira, nördlich der Hauptstadt. Dieser riesige Trümmerhaufen war mal ein Haus. Verzweiflung. Viele Menschen sind vermisst. Die Hauptstadt Caracas am Morgen nach dem Beben. Die Rettungsarbeiten laufen seit dem vergangenen Abend ununterbrochen wegen solcher Momente. Ein Mensch wird in der Nacht lebend aus den Trümmern eines eingestürzten Hauses gerettet. Die Bilder der Zerstörung lassen erahnen, wie sehr das südamerikanische Land von dieser schweren Katastrophe getroffen wurde. Um mich herum brachen die Wände zusammen. Irgendwie haben wir es hinausgeschafft. Da war nur eine riesige Staubwolke. Wir konnten kaum was sehen. Wir sind hier aus Solidarität mit einem Kollegen. Seine Frau und seine beiden Kinder liegen in diesen Trümmern. Wir hoffen, sie lebend zu finden. Kurz nach 18 Uhr Ortszeit traf das erste Beben die Region. Ein zweites, stärkeres Beben folgte kurz darauf. Der Verkehr in der Hauptstadt kam zum Erliegen, auch der Flughafen musste den Betrieb einstellen. Die Regierung rechnet mit hohen Opferzahlen. Aus vielen Regionen gibt es immer noch keine klaren Informationen. Interimspräsidentin Rodriguez rief den Ausnahmezustand aus. Ich appelliere an alle Ärzte, Krankenschwestern und alle medizinischen Helfer, zur Arbeit zu erscheinen, damit alle Verletzten, die in die Krankenhäuser gebracht werden, auch behandelt werden können. Viele Länder wollen Rettungskräfte und Hilfsgüter entsenden, auch Deutschland. Die Bundeswehr will 6 Transportflugzeuge schicken. Diese Hilfe wird dringend benötigt, denn immer noch gibt es Nachbeben und es fehlen Maschinen und Hilfstrupps, um Menschen aus den Schuttbergen zu retten.
Und wir fragen unsere Korrespondentin Marie-Christine Böse in Mexiko-Stadt. Sie waren erst kürzlich in Venezuela. Kann das Land die Folgen dieser Naturkatastrophe denn bewältigen?
Ja, nicht ohne internationale Hilfe. Und die rollt ja nun erst langsam an. Und das wird eine logistische Herausforderung. Denn wie gehört, der Hauptstadtflughafen von Caracas ist beschädigt und noch geschlossen. Also Helfer müssen ausweichen auf Valencia, etwa 2 Autostunden von Caracas entfernt. Und dann die Güter irgendwie in die betroffenen Gebiete bringen. Und die werden dringend benötigt. Es fehlt nämlich nicht nur an schwerem Material, sondern auch an ganz einfachen Dingen, wie zum Beispiel Helmen. Wir hören von unseren Kontakten von vor Ort, dass Menschen teils ja mit ihren Handylampen in die Trümmer leuchten, um Opfer und Verschüttete zu suchen. Also hier ist die internationale Hilfe gefragt quasi. Das Land ist denkbar schlecht vorbereitet auf so eine Katastrophe. Etwa 70% der Menschen leben in Armut. Es wurde jahrelang autoritär regiert. Und viele Gebäude, die jetzt zusammengestürzt sind, schienen marode gewesen zu sein.
Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Seit der Gefangennahme von Präsident Maduro im Januar gab es eine leichte wirtschaftliche Öffnung. Könnte Venezuela nun durch das Erdbeben wieder zurückgeworfen werden?
Ja, das steht zu befürchten. So eine Katastrophe führt ja immer dazu, dass sehr viel Infrastruktur wieder aufgebaut werden muss. Was helfen könnte, sind die verbesserten Beziehungen zu den USA, wenn auch unter Druck, die ja nun Hilfe schicken und die auch wirtschaftliche Interessen an Venezuela haben, zum Beispiel am Ölsektor.
Vielen Dank, Marie-Christine Böse in Mexiko-Stadt. Und zur Lage in Venezuela gibt es einen Brennpunkt gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Sie können für die Menschen im Katastrophengebiet spenden. Und zwar an das Bündnis Entwicklung hilft und die Aktion Deutschland hilft. Stichwort ARD Erdbeben Venezuela. Kontonummer DE 53 200 400 600 200 400 600. Der Bayer-Konzern hat im milliardenschweren US-Rechtsstreit um mutmaßliche Krebsrisiken seines glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup einen entscheidenden Erfolg erzielt. Der oberste Gerichtshof der USA, der Supreme Court, entschied, dass Zulassungsvorgaben der US-Umweltschutzbehörde EPA Vorrang vor dem Recht einzelner Bundesstaaten haben. Und die EPA stuft Glyphosat als nicht krebserregend ein. Damit haben tausende Klagen keine Grundlage mehr.
Angespannt schauten die Bayer-Juristen auf den obersten Gerichtshof der USA. Um kurz nach 16 Uhr deutscher Zeit ploppt auf dessen Homepage die Nachricht auf die das Unternehmen gehofft hatte. Der Konzern aus Leverkusen hat Recht bekommen. Es ging in dem Verfahren um die Frage, muss auf Behältern des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup vor möglichen Krebsgefahren gewarnt werden, obwohl die oberste Gesundheitsbehörde der USA dieses Risiko nicht sieht? Einige US-Bundesstaaten wollten das so, die obersten Richter halten das in einer deutlichen Mehrheit aber nicht für notwendig. Damit entziehen sie weiteren Klagen weitgehend die Grundlage. Der Bayer-Konzern begrüßt die Entscheidung in einer Stellungnahme. Das Urteil sollte dazu führen, dass aktuelle Klagen abgewiesen und mögliche künftige Klagen verhindert werden, soweit sie auf angeblich fehlenden Warnhinweisen beruhen. Den Rechtsstreit hatte sich Bayer mit der Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns Monsanto eingehandelt. Ein weiteres Verfahren am Sitz in St. Louis könnte in 2 Wochen zum Abschluss kommen. Bayer bietet rund 7,25 Milliarden Dollar als Vergleichszahlung für bestehende Klagen von Krebspatienten.
Mehr als 20 Milliarden Euro haben die Rechtsstreitigkeiten Bayer bislang gekostet. Aktionäre haben im schlimmsten Fall bis zu 85% ihres eingesetzten Kapitals verloren und vor allem fast 30.000 Arbeitsplätze sind verloren gegangen. Bayer kann jetzt zumindest ein wenig aufatmen, auch wenn der Schaden, den man sich durch die Monsanto-Übernahme eingehandelt hat, enorm bleibt.
Die Ministerpräsidenten der Länder haben sich auf eine gemeinsame Linie geeinigt, wie sich der Bund an Kosten der Kommunen beteiligen soll. Die Länder fordern vom Bund einen Anteil von 80%, wenn Kosten durch nationale oder europarechtliche Regeln entstehen. Es gelte das Prinzip der Konnexität, also wer bestellt, bezahlt. Nach der Ministerpräsidentenkonferenz legten die Länderchefs ihre Forderungen Bundeskanzler Merz vor. Nachgefragt bei Markus Preis in Berlin. Worauf haben sich der Kanzler und die Ministerpräsidenten denn geeinigt?
Ja, die Ministerpräsidenten haben sich da offenbar klar durchgesetzt. Der wichtigste Punkt, 80% der Kosten bei neuen Gesetzen will künftig der Bund übernehmen, um Länder und Kommunen zu entlasten. Denn dass vor allem die Kommunen so wenig Geld haben, liegt nicht nur an geringen Steuereinnahmen, sondern vor allem an seit Jahren sehr stark steigenden Sozialausgaben. Zum Beispiel Sozialhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, Hilfe zur Pflege. In manchen Bereichen gibt es da Kostensteigerungen von über 10% pro Jahr. Und das alles muss von den Kommunen bezahlt werden, obwohl es ja ursprünglich mal in Berlin beschlossen wurde. Aber damit soll jetzt zumindest, was neue Gesetze angeht, weitgehend Schluss sein. 80%, 20%, so ist die Aufteilung dann bei den Kosten.
Und warum geht der Kanzler auf die Länder zu?
Naja, auch der Kanzler weiß, ob die Menschen den Eindruck haben, unser Land funktioniert. Das hängt sehr stark davon ab, wie es zu Hause aussieht, vor Ort, im Dorf oder in der Stadt. Wenn es da überall klemmt, dann wächst die Unzufriedenheit und das ist immer schlecht für eine Regierung. Hinzu kommt aber noch ein zweiter Grund für Friedrich Merz, ausgerechnet jetzt auf die Länder zuzugehen. Das ist die Einkommensteuerreform, die der Kanzler versprochen hat. Das Problem, 42% der Einkommensteuer in Deutschland gehen an die Länder, 15% an die Gemeinden. Und wenn die Steuer bei so einer Reform jetzt gesenkt würde, dann hätten die Länder ja noch weniger Geld und würden dann wahrscheinlich Nein sagen, würden den Plan blockieren und es würde nichts mit der versprochenen Steuerreform.
Vielen Dank, Markus Preis in Berlin. Im polnischen Danzig beraten internationale Geber über den Wiederaufbau der Ukraine. Bei dem zweitägigen Treffen geht es auch darum, wie Kriegsschäden an der Infrastruktur des von Russland angegriffenen Landes schon jetzt repariert werden können. Überschattet wird die Konferenz von einem Streit zwischen Warschau und Kiew über ukrainische Weltkriegsverbrechen. Präsident Selenskyj lässt sich deshalb in Danzig vertreten. Polens Ministerpräsident Tusk rief zu gegenseitigem Respekt auf.
Sie ist das neue Gesicht bei dieser Wiederaufbaukonferenz. Regierungschefin Swiridenko vertritt in Danzig die Ukraine. Zum ersten Mal findet die Konferenz ohne Präsident Selenskyj statt. Julia Sviridenko bedankt sich für die Unterstützung und erinnert daran, dass die Ukraine auch Europa schütze. Wir zahlen leider einen hohen Preis für die Freiheit. Was wir im Krieg gelernt haben, ist, du musst dich entwickeln oder du stirbst. Wir sind zur Innovation gezwungen, um zu überleben, und das ist jetzt unsere Superpower. Unternehmen, NGOs, Regierungschefs aus vielen Ländern sind hier. Es geht um Investitionen auch jenseits des Militärischen, Logistik, Straßenbau, Energieanlagen, bevor der nächste Winter kommt. Gastgeber Donald Tusk zieht den Vergleich zum im Zweiten Weltkrieg großflächig zerstörten Danzig. Ich habe Sie hierher eingeladen, weil Danzig das Wunder des Wiederaufbaus zeigt. Es gelingt, wenn die Menschen es aus ganzem Herzen wollen und wenn sie es schaffen, den Frieden zu erkämpfen. Heute wurde verkündet, dass die erste Tranche eines neuen EU-Kredits ausgezahlt wird. Das Darlehen für Kiew umfasst insgesamt 90 Milliarden Euro.
Die Ukraine wird auch weiterhin mit viel Geld unterstützt. Auch Unternehmen investieren, wollen einen Fuß in der Tür haben für eine Zeit nach dem Krieg. Man scheint hier Vertrauen darin zu haben, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert.
Und damit kommen wir zur Fußball-WM. Deutschlands Top-Stürmer Dennis Undav wird trotz seiner 3 Tore auch im 3. Vorrundenspiel der Nationalmannschaft erst einmal auf der Bank Platz nehmen müssen. Großen Druck hat das deutsche Team vor dem Spiel heute Abend gegen Ecuador nicht, denn es steht schon vorher als Gruppensieger fest. Und damit zu Alex Schlüter vor dem Stadion in New Jersey. Also Undav wird erst einmal nicht spielen. Welche Änderungen in der Startelf könnte es denn dann geben?
Ja, deutlich weniger als viele erwartet hatten. Dennis Undav bleibt also wieder nur die Joker-Rolle. Dafür wird sehr wahrscheinlich vorne im Angriff wieder Kai Havertz beginnen. Die offizielle Aufstellung ist noch nicht raus, aber davon gehen eigentlich alle hier aus. 2 Wechsel hat der Bundestrainer Julian Nagelsmann schon in der Defensive verkündet. Gezwungenermaßen. Nico Schlotterbeck hat sich ja im Spiel gegen die Elfenbeinküste leider schwer verletzt. Ihn wird Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung ersetzen und auf der Linksverteidigerposition. Da gibt es auch einen Wechsel in der Startelf. Nathaniel Brown, der fehlt angeschlagen. Da wird David Raum stattdessen spielen. Ja, es war die große Frage in Anbetracht dieser besonderen Konstellation, dieser besonderen Situation, welche Strategie fährt der Bundestrainer? Kräfte schonen oder doch im Fluss bleiben? Ganz offensichtlich hat er sich vor allen Dingen für Letzteres entschieden. Wie gesagt, noch ist die Aufstellung nicht raus, aber wir gehen sehr schwer davon aus, dass es eben nur diese 2 Wechsel geben wird. Mit allen weiteren Infos melden wir uns dann hier direkt nach dem Brennpunkt im Ersten.
Vielen Dank, Alex Schlüter nach New Jersey. Die Hitzewelle in Deutschland hält an. Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Wochenende Temperaturen von bis zu 41 Grad. Die Bahn bietet erstmals wegen der Hitze an, Tickets kostenfrei zu stornieren. Wer bis einschließlich 23. Juni ein Ticket für eine Fernreise bis zum 30. Juni gebucht hat, bekommt sein Geld zurück. Denn bei den hohen Temperaturen ist besondere Vorsicht geboten.
26 Grad schon am Morgen. Die Müllwerker in Reutlingen können der Hitze nicht entkommen. Denn die Tonnen müssen abgeholt werden, jeden Tag. Viel früher anfangen, das geht wegen des Lärms nicht. Für die Müllwerker heißt das, Tempo machen, um der schlimmsten Hitze am Nachmittag zu entfliehen. Und kleine Erholungen schaffen, wo es geht.
Mach mit kleiner Pause, such mal oft Schatten, wenn es weiter nicht geht. Sonnencreme.
Auch hier im Robert-Bosch-Krankenhaus ist die Hitze angekommen. Chefarzt Jörg Latus behandelt auf seiner Station gerade viele ältere Menschen wie diese Dame.
Ja, so viel zu trinken, aber das fiel mir immer schwerer.
Der Chefarzt empfiehlt, die Sonne meiden und eine leichte Ernährung. Denn der Körper sende Warnsignale oft zu spät.
Wir sollten nicht darauf warten, bis wir Konzentrationsstörungen haben, Schwächegefühl entwickeln. Wir sollten einfach proaktiv trinken.
Statt rund 2 Liter seien an heißen Tagen 3 bis 4 angebracht. Doch nicht für jeden. Menschen mit Herz- oder Nierenschäden dürften auch bei Hitze nicht zu viel trinken, sollten sich im Kühlen aufhalten. Die Müllwerker in Reutlingen haben am frühen Nachmittag Feierabend. Im Schatten und mit viel Wasser. Und auch im Rest von Deutschland werden Maßnahmen wegen der Hitze ergriffen. An manchen Orten, wie hier in Stuttgart, darf wegen niedriger Wasserstände kein Wasser mehr aus Bächen und Seen entnommen werden. Und auch einige Veranstaltungen im Freien sind wegen der Hitze abgesagt. Zum Beispiel der Halbmarathon am Sonntag in Hamburg.
Und wo es besonders heiß wird, dazu nun unsere Wettervorhersage für morgen Freitag, den 26. Juni.
Hochdruckeinfluss und extrem heiße Luft sorgen sowohl nachts als auch tagsüber für neue Temperaturrekorde. Im Südwesten gibt's heute Nacht ein paar dünne Schleierwolken, im Nordosten später einige Nebelfelder, sonst ist es sternenklar und morgen wieder weitgehend sonnig. Im Westen und Südwesten tauchen am Nachmittag auch Quellwolken auf und es sind lokal kräftige Hitzegewitter möglich. Im Südwesten heute Nacht ungewöhnlich warme 25 Grad, in Küstennähe teilweise über 10 Grad kühler. An der Ostsee morgen unter 30, am Rhein dagegen bis 40 Grad. Samstag noch meist sonnig Richtung Westen und an den Alpen können sich später teilweise kräftige Hitzegewitter entwickeln, die dort Sonntag zahlreicher und unwetterartig werden. Das gilt Montag dann für den Osten und Süden, während es von Nordwesten wieder freundlicher wird.
In den Tagesthemen gegen 22.50 Uhr geht es bei Jesse Wellmer um die Frage, ob die schwarz-rote Regierung den neuen Schwung auch in die Ministerpräsidentenkonferenz mitnehmen konnte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und hier geht es jetzt weiter mit Ute Brucker und dem Brennpunkt zu den Erdbeben in Venezuela.